RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19 Uhr mit Miriam Berger. Guten Abend. Deutschland will die Ukraine bei der Produktion weitreichender Raketen unterstützen. Das hat Bundeskanzler Merz nach einem Gespräch mit Präsident Selenskyj in Berlin angekündigt. Ziel ist demnach eine gemeinsame Herstellung. Eine entsprechende Absichtserklärung sollen die Verteidigungsminister beider Länder unterzeichnen.
Es wird hierbei keine Reichweitenbeschränkungen geben. Die Ukraine kann sich damit vollumfänglich verteidigen, auch gegen militärische Ziele außerhalb des eigenen Staatsgebiets.
Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU. In Berlin ist der Koalitionsausschuss von Union und SPD zum ersten Mal zusammengekommen. Es soll darum gehen, was die neue Bundesregierung bis zur Sommerpause umsetzen will. Vor allem dürfte es um Maßnahmen zur Wirtschaftsbelebung gehen, zum Beispiel Steuervorteile für Investitionen. Die Union drängt auf weitere Einschränkungen der Migration. Die geplanten Veränderungen beim Bürgergeld dürften wohl nicht mehr vor der Sommerpause kommen. In Frankreich ist ein Arzt wegen des sexuellen Missbrauchs von fast 300 meist minderjährigen Patienten zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Der 74-Jährige hatte gestanden, die Taten unter anderem im Operationssaal während der Narkose begangen zu haben. Die meisten seiner Opfer waren Mädchen und Jungen im Durchschnittsalter von 11 Jahren. Es handelt sich um einen der größten Prozesse um Kindesmissbrauch in Frankreich. Im Raum steht die Frage, warum die Gesundheitsbehörden den Arzt nicht früher stoppen konnten. Schon 2005 wurde er wegen Kinderpornografie verurteilt. In der Schweiz hat ein abgebrochener Gletscher Teile des Dorfes Blatten verschüttet. Das Ereignis war seit Tagen erwartet worden. Verletzt wurde niemand. Aus Genf Katrin Hondel.
Auf Videos ist zu sehen, wie in einer enormen Staubwolke gigantische Schuttmassen ins Tal donnern. Ein großer Teil des Dorfs sei getroffen worden, mehrere Häuser wurden verschüttet, so der regionale Führungsstab. Die rund 300 Einwohnerinnen und Einwohner von Blatten hatten wegen des drohenden Bergsturzes das Dorf schon vor 9 Tagen verlassen müssen und wurden in den Nachbarorten in Sicherheit gebracht.
Bei einer Razzia in Polen sind 5 Mitglieder einer Autoschieberbande festgenommen worden. Sie sollen 83 Fahrzeuge in Berlin gestohlen und nach Polen gebracht haben. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf fast 2 Millionen Euro. In Polen seien die Autos meistens in eigens eingerichteten Werkstätten zerlegt worden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Abend, weitere Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen und Hagel. Zurzeit am Berliner Müggelsee 16 und in Perleberg 20 Grad. Nachts lockert es auf, Tiefstwerte zwischen 11 und 8 Grad. Morgen am Feiertag mal sonnig, mal heiter bei bis zu 20 Grad.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Clemens Schulze. Guten Abend wünsche ich. Gesperrte Straßen, Einschränkungen bei der S-Bahn, viel Polizei. In Berlin-Mitte war es heute ziemlich unmöglich, nicht zu merken, dass der ukrainische Präsident Selenskyj in der Stadt war. Wichtigster Programmpunkt des Besuchs, Selenskys Treffen mit Bundeskanzler Merz. Wichtigstes Thema dabei natürlich die deutsche Unterstützung für das angegriffene Land. Hauptstadtkorrespondent Benjamin Großkopf fasst den Tag zusammen.
4. Besuch in Berlin und ein neuer Gastgeber.
Lieber Volodymyr, sehr herzlich willkommen in Berlin im Bundeskanzleramt.
Sie duzen sich, schütteln sich fest die Hände zur Begrüßung, umarmen sich aber nicht. Dies ist ein besonderer Gast, das ist Friedrich Merz anzumerken, der sofort den Bogen schlägt von der Ukraine nach Deutschland.
Die Menschen in der Ukraine halten seit mehr als 3 Jahren dem russischen Angriffskrieg stand. Sie verteidigen ihr Leben, ihr Land und unsere gemeinsame Freiheit.
Empfang mit militärischen Ehren. Selenskyj steht stramm. Merz dreht oft den Kopf. Waren Vorgänger Scholz und Selenskyj beide 1,70 Meter groß und damit buchstäblich auf Augenhöhe, geht der Ukrainer Merz mit seinen 1,98 Meter gerade mal bis zur Schulter. Augenhöhe herrscht trotzdem, das merkt man, zum Beispiel als bei der Pressekonferenz die Übersetzung ukrainisch-deutsch ausfällt.
I think translation is not working. German technology.
It's okay. It's okay. Deutschland.
Ja, yeah. Deutschland.
Die Botschaft dieser Panne, wir verstehen uns auch so.
Dragi Friedrich,
Lieber Friedrich.
Ja, drüge Friedrich.
Inhaltlich treffen Selenskyj und Merz relativ weitreichende Vereinbarungen. Deutschland wird die Ukraine in der Waffenproduktion unterstützen.
Es wird hierbei keine Reichweitenbeschränkungen geben. Die Ukraine kann sich damit vollumfänglich verteidigen, auch gegen militärische Ziele außerhalb des eigenen Staatsgebiets.
Das heißt, Deutschland liefert nicht den sogenannten Taurus, also Marschflugkörper, die eine Reichweite von etwa 500 Kilometern haben. Aber es hilft der Ukraine, auch im Land selbst zumindest ähnliche Waffen zu produzieren.
Gehen Sie davon aus, dass die Weigerung der russischen Seite, Gespräche zu führen, die Weigerung, einen Waffenstillstand einzuhalten, jetzt wirklich Konsequenzen hat? Und diese Konsequenzen ziehen wir jetzt jeden Tag.
Merz verweist außerdem auf die Vorbereitung eines weiteren Sanktionspaketes, auf diplomatische Bemühungen, die trotz gegenwärtiger Erfolglosigkeit weiterliefen, und auf neue Finanzhilfen für die Ukraine. Dass all das eine Provokation für Russland ist, das weiß Merz. Wenig später reagiert auch die russische Regierung und wirft ihrerseits Deutschland Kriegstreiberei vor. Und auch Wladimir Selenskyj rückt bei aller Freundschaft und Dankbarkeit, die er gerade Deutschland ausdrückt, nicht von weitergehenden Wünschen ab.
Stärkere Sanktionspakete, man kann damit das Ende des Krieges herbeiführen und weitreichende Waffen, die in Deutschland produziert werden und in anderen Ländern. Natürlich brauchen wir diese Waffen und werden dieses Thema diskutieren.
Dass dies ein besonderer Staatsbesuch ist, sieht und hört man. Hubschrauber kreisen, auf den umliegenden Dächern stehen Scharfschützen. Etwa 2400 Polizisten sind im Einsatz. Einer durchpflügt den Spreebogen beim Kanzleramt auf dem Jetski. Was von dem Besuch bleibt, bei dem Selenskyj auch noch Bundespräsident Steinmeier und deutsche Wirtschaftsvertreter trifft: ein klares Bekenntnis zur deutsch-ukrainischen Partnerschaft, eine ziemlich neue Form genau dieser Partnerschaft und viele Ankündigungen, die in den kommenden Wochen, das wissen Merz und Selenskyj, hinterfragt und überprüft werden.
Hauptstadtkorrespondent Benjamin Großkopf war das über den Besuch des ukrainischen Präsidenten in Berlin. Einschränkungen beim Familiennachzug für Geflüchtete, keine Einbürgerung mehr nach nur 3 Jahren in Deutschland. Das Bundeskabinett hat heute Gesetzesentwürfe für eine schärfere Migrationspolitik auf den Weg gebracht. Mehr aus dem Hauptstadtstudio dazu von Korrespondentin Anne-Kathrin Mellmann.
2 Jahre lang sollen Menschen mit eingeschränktem Schutzstatus ihren Angehörigen nicht nach Deutschland hinterherziehen dürfen. Bislang konnten pro Monat maximal 1.000 dieser sogenannten Subsidiärschutzberechtigten nach Deutschland kommen. CSU-Innenminister Alexander Dobrindt begründete das Gesetzesvorhaben unter anderem mit einer Entlastung der Kommunen.
Die Familien ziehen nicht nach. Das bringt die Direktentlastung. Es kommen auch weniger Leute, die sich dann auf den Weg machen, weil umgekehrt wird es wahrgenommen in der Welt. Es gibt keine Möglichkeit des direkten Nachzugs für Familienangehörige und deswegen dann auch weniger Bereitschaft, dass ein Familienangehöriger sich auf den Weg macht, um dann genau diesen Mechanismus zu nutzen. Wenn er nicht existiert, kann er nicht genutzt werden. Und deswegen bringt es auch über diese Art und Weise Entlastung.
Grüne, Linke und die großen Kirchen kritisieren das Vorhaben. Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Katharina Dröge, bezeichnete die Entscheidung als unbarmherzig. Beim Familiennachzug handle es sich um einen der wenigen legalen Zugangswege. Der Flüchtlingsbeauftragte der evangelischen Kirche, Christian Stäblein, erinnerte an das Gebot der Nächstenliebe. Kinder und Eltern gehörten zusammen. Außerdem beschloss das Kabinett das Ende der schnellen Einbürgerung nach nur 3 Jahren. In Zukunft soll es den deutschen Pass erst nach 5 Jahren geben. Damit schafft die schwarz-rote Koalition eine Regelung der Vorgängerregierung wieder ab. Beide Vorhaben entsprechen dem Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD.
Und dieses Gesetzesvorhaben muss noch vom Bundestag und Bundesrat abgesegnet werden. Aus dem Hauptstadtstudio war das Anne-Kathrin Mellmann. Es ist eine Zahl, bei der einem fast der Atem stockt. In Frankreich, ganz genau im westfranzösischen Vannes, ist heute ein Arzt wegen des sexuellen Missbrauchs von fast 300 meist minderjährigen Patienten zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Die meisten seiner Opfer waren Mädchen und Jungen im Durchschnittsalter von 11 Jahren. Kai Rienecker hat Prozess und Urteil für uns verfolgt.
Wie erwartet verhängte das Gericht die in Frankreich mögliche Höchststrafe für sexuelle Vergewaltigung. 2/3 der 20 Jahre Haft muss Joël Lescoinec in Sicherheitsverwahrung verbringen. 8 Jahre Gefängnis hat er schon abgesessen. Das Gericht in der Bretagne sah es als erwiesen an, dass Joël Le Scoinec als Chirurg 25 Jahre lang ungehemmt seinen perversen Neigungen in mehreren Provinzkrankenhäusern im Westen Frankreichs nachgehen konnte. Zumeist waren es noch Kinder, die er oft unter Narkose missbrauchte. In 299 Fällen wurde er nun wegen Vergewaltigung oder sexueller Nötigung schuldig gesprochen. Der Arzt hatte selbst akribisch über seine Opfer Buch geführt. Erst nach Jahrzehnten flog er auf, nachdem er sich im Garten an der Nachbarstochter verging. Am Rande der Urteilsverkündung warfen Opfervertreter auf Spruchbändern den zuständigen Ärztekammern eine Mitverantwortung vor. Diese hätten erste Hinweise auf pädophile Neigungen und sexuelle Übergriffe des Chirurgen nicht ernst genommen.
Soweit Frankreich-Korrespondent Kai Rienecker. Ein Auslandssemester in New York oder als Austauschschüler für ein Jahr in die Rocky Mountains. Ein Traum von vielen, aber das könnte künftig schwieriger werden. Denn US-Präsident Trump hat angeordnet, die Visavergabe für diejenigen zu stoppen, die US-Unis oder Schulen besuchen wollen. Die Antragsteller sollen künftig genauer überprüft werden. Was das genau bedeutet, erklärt unsere Korrespondentin in Washington, Birgit Eger.
Noch arbeitet das US-Außenministerium an den genauen Vorschriften. Aber erstmal ist die Visavergabe unter anderem an Studenten, Gastschüler und Au-pairs gestoppt. Die Sicherheitsüberprüfung, vor allem von Social-Media-Accounts, soll verstärkt werden. Außenamtssprecherin Tammy Bruce erklärte, Es ist das Ziel des US-Präsidenten. Das hat auch der Außenminister deutlich gemacht, dass Leute, die hier sind, die Gesetze kennen, dass sie keine kriminellen Absichten haben und dass sie hier etwas beitragen können. Die Details werde ich noch bekannt geben. Aber ich hoffe, Sie verstehen, wer es verdient hat, in das Land zu kommen und wer nicht. Der Stopp sei vorübergehend und gelte nicht für Antragsteller, die schon einen Termin an der Botschaft vereinbart haben, schrieb die Nachrichtenagentur AP und beruft sich auf einen Beamten, der nicht namentlich genannt werden wollte. Juristen kritisieren das Vorgehen scharf. Sie sagen unter anderem, die Überprüfung der persönlichen Social-Media-Posts verstoße gegen die Meinungsfreiheit. Ausnahmesprecherin Tammy Bruce betonte, wer demnächst in die USA wolle, zum Beispiel zum Studieren, könne seinen Antrag ganz normal stellen. Wenn Sie ein Visum beantragen wollen, folgen Sie dem normalen Prozess, den normalen Schritten. Erwarten Sie aber, dass Sie überprüft werden. Und dann machen wir von da aus weiter. US-Präsident Donald Trump hat sein Vorgehen gegen Hochschulen in den vergangenen Tagen nochmal verschärft. Vor allem die 8 Elite-Universitäten der sogenannten Ivy League haben es ihm angetan. Bereits 2,6 Milliarden US-Dollar, etwa 2,3 Milliarden Euro an staatlichen Zuschüssen wurden ihnen schon gestrichen. Die Unis würden zu wenig gegen Antisemitismus tun, so Trumps Begründung. Und die Top-Uni Harvard sei eine linksextreme Institution. In Harvard studieren nach Angaben des Deutschen Akademischen Austauschdienstes zurzeit fast 550 Deutsche. Insgesamt lebten im vergangenen Schuljahr rund 1 Million ausländische Studierende in den USA. Mehr als die Hälfte von ihnen kommt aus Indien oder China. Mit ihren Studiengebühren tragen sie einen wesentlichen Teil zur Finanzierung der amerikanischen Hochschulen bei.
Aus Washington die Informationen von Birgit Eger. Seit mehreren Wochen schon bewegte sich der Berg oberhalb des Schweizer Dorfes Blatten im Kanton Wallis. Der Gletscher war in Bewegung. Vorige Woche nun wurde das Dorf wegen des drohenden Bergrutsches komplett evakuiert. Und das war gut so, wie sich jetzt zeigt, denn der Gletscher ist abgestürzt. Aus der Schweiz, Katrin Hondl.
Der befürchtete große Gletscherabbruch ereignete sich am Nachmittag gegen 15.30 Uhr. Auf Videos ist zu sehen, wie in einer enormen Staubwolke gigantische Schuttmassen ins Tal donnern. Laut den Einsatzkräften vor Ort hat die Lawine aus Eis, Schlamm und Geröll das Dorf Blatten erreicht. Das Unfassbare ist eingetreten, meldete die Gemeinde per App. Ein großer Teil des Dorfs sei getroffen worden, mehrere Häuser wurden verschüttet, so der regionale Führungsstab. Personen seien nicht zu Schaden gekommen. Einsatzkräfte und Behörden seien nun dabei, sich ein genaueres Bild von der Lage zu machen. Die rund 300 Einwohnerinnen und Einwohner von Blatten und auch alle Tiere hatten wegen des drohenden Bergsturzes das Dorf schon vor 9 Tagen verlassen müssen und wurden in den Nachbarorten in Sicherheit gebracht.
Wie gesagt, eine gute Maßnahme. Der große Bergrutsch in Blatten ist also passiert, aus der Schweiz berichtete Katrin Hondl. Damit zu Thomas Hollmann.
RBB 24 Inforadio Sport.
Am Samstag schaut die Fußballwelt auf München in der Bayern Arena. Wird der Champions League-Sieger ermittelt zwischen Paris Saint-Germain und Inter Mailand. Und heute Abend ist gewissermaßen der kontinentale Aufgalopp. In Breslau wird das Finale der Conference League ausgespielt. Und diese Partie zwischen Betis Sevilla und Chelsea London ist auch finanziell lukrativ, berichtet Nele Hüppers.
Wer das Finale der Conference League im polnischen Breslau gewinnt, sichert sich eine Prämie in Höhe von knapp 7 Millionen Euro. Zusätzlich zu den rund 3 Millionen Euro Euro, die bereits in der Gruppenphase ausgeschüttet wurden. Betis Sevilla steht zum ersten Mal überhaupt in einem europäischen Endspiel. Unter Trainer Manuel Pellegrini überzeugte das Team auch in der spanischen La Liga und qualifizierte sich als Tabellensechster für die Europa League. Kurios, grundsätzlich erhält der Gewinner der Conference League einen Startplatz in eben jener Europa League. Doch auch Finalgegner Chelsea hat schon ein Ticket für Europa. Als Vierter der englischen Liga sind die Londoner beim wichtigsten europäischen Clubwettbewerb dabei, in der Champions League.
Und damit zur Bundesliga. Jetzt ist es offiziell. Sandro Wagner wird neuer Chefcoach des FC Augsburg. Der bisherige Assistent vom Bundestrainer Julian Nagelsmann unterschrieb heute einen 3-Jahres-Vertrag. Für Wagner, der die Nachfolge des geschassten Jes Torup antritt, ist es der erste Job in der Bundesliga als Chefcoach. Bei der Nations League im Juni wird Wagner aber noch bei der deutschen Nationalmannschaft sein und dort Julian Nagelsmann assistieren. Und damit zur deutschen Frauenauswahl. Die bereitet sich seit heute in Bremen vor auf die beiden anstehenden Nations League Partien. Heute das erste Training im Werder Stadion aus Bremen. Klaus Wilkens.
Die beiden Partien in der Nations League gegen die Niederlande und Österreich sind gleichzeitig auch Standortbestimmung für das DFB-Team vor der Europameisterschaft. Eine gewisse Anspannung ist schon zu spüren, sagt es Jürgen Nüsken vom FC Chelsea am Mittwoch. Jede Spielerin hofft auf Spielminuten, um sich zu beweisen und noch für das EM-Team zu empfehlen. Für die Partie am Freitag gegen die Niederlande sind bereits über 30.000 Tickets verkauft worden.
Und das Spiel gegen Österreich dann am Dienstag in Wien. Und damit zum Tennis. Daniel Altmaier steht bei dem French Open in der dritten Runde. Die deutsche Eva Lies hat's dorthin nicht geschafft aus Paris. Guido Ringel.
Daniel Altmaier mag Paris, sorgt hier immer wieder für gute Ergebnisse. Und jetzt, mit seinen 26 Jahren, steht er wieder in der dritten Runde der French Open. Nach einem umkämpften Viersatzsieg gegen den Tschechen Kopriva. Ein schwieriges Match auf einem kleinen Nebenplatz, auch wegen der Bedingungen schwierig. Mal Regen, mal Sonne und vor allem viel Wind.
Klar, war das doch heute, wenn man so eine Balance nimmt zwischen Tennis, mental und fitnesstechnisch, war das Mentale definitiv das Wichtigste heute.
Altmaier war nicht ganz so mutig und wuchtig wie in der Runde zuvor. Am Mittwoch eher ausgeglichen und sachlich und er ließ sich auch immer wieder auf lange Ballwechsel ein. Insgesamt aber hat's geklappt, auch wenn's nicht so spektakulär war wie im Match in der ersten Runde. Aber schön siegt nicht immer, manchmal setzt sich eben auch nur Konstanz durch. Und die hat Altmaier nun wieder in die Runde der besten 32 Spieler bei den French Open gebracht. Nicht geschafft hat diesen Sprung Eva Lies. Die Hamburgerin ist nach einem eher schwachen Match ausgeschieden. Dafür aber freut sich Paris weiter über einen der Topstars. Carlos Alcaraz ist mit wieder imposantem Tennis eine Runde weiter.
Und morgen steht dann wieder Alexander Zverev auf dem Platz auf der roten Asche von Paris gegen den Weltranglisten 88. Jesper de Jong aus den Niederlanden. Ist Zverev der klare Favorit? Der Sport mit Thomas Hollmann.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. Und wir beginnen mit einem Ausblick, der viele jetzt schon besorgt, nämlich mit der Generalsanierung der Bahnstrecke Hamburg-Berlin. Das ist eines der größten Infrastrukturprojekte in Deutschland. Dafür soll die gesamte Strecke ab August für 9 Monate gesperrt werden. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet, aber inzwischen üben die Länder Kritik. Unser Reporter Kaveh Koroshi mit den Einzelheiten.
Die Totalsperrung trifft auch Gleise, auf denen Regionalbahnen rollen. Viele Orte werden damit komplett vom Bahnverkehr abgeschnitten sein. Zum Beispiel Wittenberge in der Prignitz. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Doch Pendler, die bislang von Wittenberge zum Berliner Hauptbahnhof etwa 50 Minuten brauchen, wären nach dem jetzigen Konzept viel länger unterwegs, rund 3 Stunden. Viele, die in Wittenberge arbeiten, wohnen in Berlin, sagt Bürgermeister Oliver Herrmann. Er fürchtet, die könnten sich dann aber nach einem neuen Job umschauen.
Es gibt schon auch Hinweise darauf, dass gerade hochqualifizierte Fachkräfte, Ingenieure im Bahnwerk, also selbst bei der Bahn selbst, wir haben ein großes Bahnwerk hier, oder eben auch Ärzte dann eben überlegen, ob sie das auf sich nehmen oder ob sie nicht doch sich anders orientieren.
Die Bahn erklärte auf Anfrage schriftlich, die Reisenden blieben mobil. Es würden 170 Busse zum Einsatz kommen, die täglich 86.000 Kilometer zurücklegen werden. Die betroffenen Bundesländer sind dennoch nicht überzeugt. In einem Brief an das Bundesverkehrsministerium haben sich nun 7 Landesverkehrsministerien zu Wort gemeldet, darunter auch aus Berlin und Brandenburg. Sie fordern vom Bundesverkehrsminister Schnieder, Die Deutsche Bahn muss zu einem angemessenen Schienenersatzverkehr verpflichtet werden und der Bund soll das Geld dafür bereitstellen. Ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums wies den Vorwurf zurück. Die Finanzierung erfolge auf der gesetzlichen Grundlage und die sieht vor, dass der Bund 40% übernehme. Die Länder tragen 50% der Kosten und die Bahn 10%.
Die Länder sind in die Erarbeitung dieser Ersatzverkehrskonzepte explizit eingebunden. Man wird hier alles tun, um die Auswirkungen dieser Bauarbeiten für die Menschen in der Umgebung so gering wie möglich zu lassen.
Doch nicht nur der Schienenersatzverkehr steht in der Kritik. Es wird auch befürchtet, dass die Modernisierung der Strecke zu kurz kommt. Neue Technik, etwa bei der Zugsicherheit, soll teilweise erst nachträglich in den 2030er Jahren eingebaut werden.
Ab August also 9 Monate Totalsperrung der Bahnstrecke Berlin-Hamburg. Kavi Koroschi über die lauter werdende Kritik. Wer schwarz arbeitet, dem geht es nicht unbedingt um das schnelle Bargeld auf die Hand. Viele würden gerne legal arbeiten, aber der Arbeitgeber oder die Lebenssituation machen das schwer möglich. Auf diese Probleme soll der Aktionstag Schwarzarbeit in Brandenburg aufmerksam machen. Zoll- und kommunale Behörden statteten unangekündigte Besuche ab, um Täter zu finden, aber eben auch um aufzuklären. Ein Fokus liegt dabei auf Barbershops, deren Zahl immer mehr zunimmt. Landespolitikreporterin Amelie Ernst hat sich umgehört.
In Deutschland müssen auch Inhaber eines Barbershops einen Meisterbrief vorweisen oder eine gleichwertige Qualifikation, wenn dort Haare geschnitten werden. Das hat René Land, Bereichsleiter Gewerbe bei der Stadt Cottbus, gemeinsam mit anderen Behörden am Aktionstag Schwarzarbeit kontrolliert.
Insgesamt haben wir bei der Kontrolle zumindest festgestellt, dass wir in Cottbus keine illegale Beschäftigung hatten. Wir haben tatsächlich in Cottbus 2 Geschäfte geschlossen, weil die hygienischen Zustände katastrophal waren. Die Geschäfte sind mittlerweile wieder auf, weil die Missstände beseitigt wurden. Aber so weit gehen wir tatsächlich, wenn wir solche Kontrollmaßnahmen durchführen.
Auch der Potsdamer Barbershop von Shadi Al-Shaher bekam im Rahmen des Aktionstages unangekündigten Besuch. Zum Glück gab es nichts zu beanstanden, sagt Shaher.
Komm her, so alles, Kontrolle, alles. Aber alles okay, aber ich bin, ja, alles gut.
Die Anerkennung ausländischer Abschlüsse oder überhaupt der Erwerb eines Meisterbriefes sei für die meist nicht-deutschen Betreiber von Barbershops eine große Hürde, so René Land. Denn in der Regel wollten diese legal arbeiten und einfach ihr Geld verdienen.
Wir müssen den Leuten auch eine Perspektive geben, aus meiner Sicht. Denn wenn wir nach Recht und Gesetz vorgehen, dann schließen wir die alle, über kurz oder lang. Ja, also wir werden in der Intensität der Kontrollmaßnahmen definitiv nicht wegrücken. Aber es gibt andere Zugangsmöglichkeiten, wo wir aus meiner Sicht tatsächlich Möglichkeiten schaffen können, den Migranten eine legale Art des Tätigwerdens zu ermöglichen.
Denn die Nachfrage sei da und die handwerklichen Fähigkeiten oft auch. Auch Brandenburgs Wirtschaftsstaatssekretärin Friederike Haase sieht Möglichkeiten, in diesem Bereich nachzusteuern. Gleichzeitig müssten sich die Betriebe aber über die Vorgaben informieren.
Dieses Thema, das in Arbeit bringen von Menschen, die eben von außerhalb, insbesondere aus Drittstaaten, zu uns kommen, spiegelt sich auch da wieder. Man hat es ja sonst immer nur in diesem Bereich Arbeitsaufnahme in Abhängigbeschäftigung. Nein, es ist natürlich auch in dem selbstständigen Bereich. Und hier sind wir auch in engen Abstimmung mit den Kammern. Und wir versuchen eben wirklich über das Thema auch Förderung von Abschlüssen, von Nachholen von Abschlüssen, von Anerkennung von Abschlüssen hier zu helfen.
Shadi Al-Shaher würde in seinem Potsdamer Barbershop gern auch neue Mitarbeiter ausbilden. Doch bisher scheut er die dafür nötige Bürokratie.
Der Aktionstag Schwarzarbeit aus Potsdam, das Landespolitikreporterin Amelie Ernst. Handy und Schule, meistens ist das keine gute Kombi. Die Smartphones lenken ab, Lehrerinnen und Lehrer nervt das schon seit langem. Brandenburg hat jetzt entschieden, ab kommendem Schuljahr sind an den Klassen 1 bis 6 Handys verboten. Das hat Bildungsminister Freiberg von der SPD heute bekannt gegeben. Wie diese Entscheidung in den Schulen und bei Eltern ankommt, das fasst rbb24-Reporter Toni Schmidt zusammen.
Praktiziert wird ein handyfreier Unterricht schon an vielen Schulen, meist jedoch nach Gusto der jeweiligen Leitung und Lehrerschaft und mit mehr oder minder aktiver Mitsprache der Eltern. Jetzt wird das Handyverbot an Brandenburgs Grundschulen Pflicht. Die Kinder sollen maßvoll an die digitale Welt herangeführt werden und die Vermittlung von Medienkompetenz stehe im Vordergrund, heißt es aus dem Potsdamer Bildungsministerium. Elternvertreter begrüßen die Entscheidung. Steffen Keller vom Kreiselternrat Ostprignitz-Ruppin.
Handys an den Schulen ist eben nach wie vor, gerade an den Grundschulen, sehr problembehaftet. Wir haben dazu auch bei uns im Kreiselternrat eine Tagung durchgeführt, haben eine Umfrage abgehalten und da war das Ergebnis sehr klar. Bei den Grundschulen darf das Handy nicht an die Schule, beziehungsweise darf, stimmt so nicht ganz. Es gehört grundsätzlich nicht zur Schule, aber die Lehrer haben im Ausnahmefall die Möglichkeit, das natürlich freizugeben. Wenn es also im Unterricht Sinn macht, das private Handy zu nutzen, dann dürfen die Lehrer das und das finden wir auch absolut korrekt.
Auch die GEW, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Wissenschaft begrüßt, dass es jetzt einheitliche Regeln zum Handyverbot gibt, sieht die Entscheidung aber auch als, Zitat, Nebelkerze, die von tiefergehenden Problemen ablenkt. Und die Umsetzung ab September? Einfach nur konsequent machen, rät Hanna Kapp, Leiterin der städtischen Bruno-Bürgel-Schule in Potsdam.
Wir haben es bereits in der Hausordnung festgelegt, dass die Kinder keine Handys dabei haben dürfen, beziehungsweise nicht anhaben dürfen. Was immer möglich ist, wenn sie fragen, dass sie es anmachen und ihre Eltern anrufen, wenn es da einen Bedarf gibt. Zum Beispiel, wenn sie nach der Schule was klären möchten, bevor sie in den Hort gehen. Bei Klassenfahrten etc. sind Handys auch verboten und wir fahren da eigentlich recht gut damit.
Positive Reaktionen kommen auch aus Berlin-Wilmersdorf. Je älter die Schüler, umso wichtiger wird ihr Handy in ihrem Alltag. Deshalb werden am Friedrich-Ebert-Gymnasium die Handys vor dem Unterricht abgegeben und im Sekretariat verwahrt. Schulleiter Marc-Thomas Bock.
Wir haben eine Plus-Minus-Liste gemacht und die Minus-Liste bei Handygebrauch ist ellenlang. Mein Vorschlag wäre tatsächlich eine einheitliche Regelung für ganz Berlin. Die einzige Ausnahme, Handys zu benutzen, wäre tatsächlich mit einem gezielten pädagogischen Konzept in Unterrichtsstunden, wo dann meinetwegen eine Unterrichtseinheit mit Handys, mit Recherche und so weiter stattfinden sollte. Ansonsten, wir sind wirklich der festen Überzeugung, brauchen Handys in der Schule nicht zu sein, muss ich einfach so sagen.
Soweit so einfach umgesetzt, in Eigenverantwortung der Schule. Und genau das ist die Marschroute von Bildungssenatorin Günther Wünsch. Die CDU-Politikerin lässt über ihren Sprecher mitteilen.
In Berlin gibt es kein landesweites Verbot für die Nutzung von Handys an Schulen. Vielmehr gilt das schulgesetzlich verankerte Prinzip der Eigenverantwortung. Jede Schule kann selbst regeln, ob und in welchem Umfang Handys mitgeführt oder genutzt werden dürfen.
Die Schulsenatorin warnt vor, so wörtlich, allzu einfachen Lösungen für komplexe Fragen.
Debatte um ein Handyverbot an Schulen. Die Informationen von Toni Schmidt. Und jetzt noch zu einem legendären Bau, zum Freizeit- und Erholungszentrum Kurz Fez in der Berliner Wuhlheide. Der weitläufige Komplex wurde 1979 eröffnet, also in der DDR. Und er gilt als ikonisch für die DDR-Architektur. Deswegen jetzt Denkmalschutz. Mehr von rbb-Reporterin Kirsten Buchmann.
Stadtentwicklungssenator Christian Gäbler, SPD, nennt das Gebäude ein Juwel der DDR-Architektur mit Elementen, die über den damaligen Zeitgeist hinausgingen.
Insofern ist es auch ein Beispiel dafür, dass auch in solchen Systemen wie der DDR sich Freiräume entwickeln können, auch bei der Architektur.
Jugendstaatssekretär Falko Lieke, CDU, sagt, das Gebäude sei 1979 als FDJ-Pionierpalast eingeweiht worden. Viele seien von Kindheit an mit ihm verbunden. In der Nachwendezeit sei es komplett neu entwickelt worden zu einem lebendigen Lern- und Bildungsort sowie einem Ort der Demokratieförderung. Ein Beispiel dafür sei die Veranstaltung Fez City.
Wo Kinder quasi den Bürgermeister stellen oder die Bürgermeisterin, den Finanzsenator, die Finanzsenatorin, also quasi den Senat abbilden und wie eine richtige Stadt sozusagen leben mit einer Bank, mit Lebensmittelmärkten.
Das alles geschieht in und um das rund 46 Jahre alte Gebäude, das von dem Architekten Günter Stahn entworfen wurde. Landeskonservator Christoph Rauhut sagt, es sei unter anderem die Materialwahl, wie die Lärchenholzfassade, die eine damalige Auseinandersetzung der Architektur mit dem finnischen Architekten Alvar Aalto zeige. Das sei in der DDR durchaus so gewollt gewesen, um sich im Reigen der internationalen Gemeinschaft präsentieren zu können.
Der Charakter des Gebäudes als ein internationales Prestigeprojekt untermauert auch der zweigeschossige Bereich für Kosmonautik. Hier war ein Raumfahrtsimulator untergebracht, der im Beisein von Sigmund Jähn, dem ersten deutschen Raumfahrer, eingeweiht wurde.
Zum Fez gehören außerdem Veranstaltungssäle sowie ein Sportbereich mit Schwimm- und Sporthalle. Der Denkmalschutz hat nun für das Fez zur Folge, dass mögliche Baumaßnahmen künftig mit dem Landesdenkmalamt abgestimmt werden müssen.
Das Fez in der Wohlheide steht also jetzt unter Denkmalschutz, Kirsten Buchmann informierte. Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Auch auf inforadio.de.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht, Achtung, Falschfahrer auf der A11 Berlin Richtung Stettin. Zwischen Werbelin und Rastplatz Wilmersdorfer Forst kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie bitte äußerst rechts und überholen Sie nicht auf der A11 Berlin Richtung Stettin. Zwischen Werbelin und Rastplatz Wilmersdorfer Forst ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht in beiden Richtungen. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Dreieck Werder und Leest erheblicher Stau an einer Baustelle. Stelle aktuell plus 45 Minuten. Vorsicht auch auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau. Zwischen Königs Wusterhausen und Niederlehme gibt es noch eine ungesicherte Unfallstelle auf der rechten Spur. Die A11 ist nach einem Unfall zwischen Joachimsthal und Pfingstberg in Richtung Stettin gesperrt. Baustellenstau auf der A13 Berlin Richtung Dresden zwischen Freiwalde und Lübbenau benötigen Sie etwa 10 Minuten länger. Stadtverkehr Berlin. Auf der A100 haben wir noch dichten Verkehr ab Schmargendorf in Richtung Wedding.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19.30 Uhr mit Miriam Berger. Guten Abend. Deutschland will die Ukraine bei der Produktion weitreichender Raketen unterstützen. Das hat Bundeskanzler Merz nach einem Gespräch mit Präsident Selenskyj in Berlin angekündigt. Ziel ist demnach eine gemeinsame Herstellung. Aus dem Hauptstadtstudio Nicole Markwald.
Damit könne sich die Ukraine vollumfänglich verteidigen, so Merz. Also auch militärische Ziele außerhalb des eigenen Staatsgebietes ins Visier nehmen. Russlands Weigerung, Gespräche über eine friedliche Lösung zu führen, werde laut Merz jetzt Konsequenzen haben. Die Ukraine sei zu einem sofortigen und bedingungslosen Waffenstillstand bereit. Moskau dagegen spiele auf Zeit.
Russland hat ein zweites direktes Gespräch mit der Ukraine vorgeschlagen. Laut Außenminister Lavrov soll das Treffen am Montag erneut in Istanbul stattfinden. Moskau wolle Kiew dabei seine Pläne für ein Ende des Ukraine-Konflikts präsentieren, sagte Lavrov. In der vorletzten Woche hatten Delegationen beider Länder zum ersten Mal in der Türkei zusammengesessen. Auf eine Waffenruhe konnte man sich allerdings nicht einigen. Die neue Bundesregierung will schnell Entlastungen beschließen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Das hat Bundeskanzler Merz nach der ersten Sitzung des Koalitionsausschusses in Berlin angekündigt. Seinen Worten zufolge sollen bis zu den Sommerferien erste Entscheidungen getroffen werden. Als Beispiel nannte Merz bessere steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten auf Investitionen und Maßnahmen für weniger Bürokratie. In Frankreich ist ein Arzt wegen des sexuellen Missbrauchs von fast 300 meist minderjährigen Patienten zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Der 74-Jährige hat die Taten weitgehend gestanden. Unser Korrespondent für Frankreich, Kai Rienecker.
Das Gericht in der Bretagne sah es als erwiesen an, dass Joël Le Squanec als Chirurg 25 Jahre lang ungehemmt seinen perversen Neigungen in mehreren Provinzkrankenhäusern im Westen Frankreichs nachgehen konnte. Zumeist waren es noch Kinder, die er oft unter Narkose missbrauchte. Der Arzt hatte selbst akribisch über seine Opfer Buch geführt. Erst nach Jahrzehnten flog er auf, nachdem er sich im Garten an der Nachbarstochter verging.
Ein mutmaßlich chinesischer Hackerangriff gegen das Außenministerium in Tschechien alarmiert die NATO und die EU. Die Attacke hat nach offiziellen Angaben bereits 2022 begonnen. Medieninformationen zufolge konnte China dadurch vermutlich jahrelang E-Mails tschechischer Diplomaten mitlesen. Prag hat wegen des Falls den chinesischen Botschafter einbestellt. Nach einem brutalen Geldtransporterüberfall im März hat die Berliner Polizei jetzt 4 junge Tatverdächtige festgenommen. Dazu wurde mit 130 Einsatzkräften eine Razzia in Neukölln und Lichtenberg durchgeführt. Die Männer sollen in der Marzahner Chaussee auf die gepanzerte Fahrerkabine des Geldtransporters geschossen und 2 Millionen Euro gestohlen haben. Bei einer Razzia in Polen hat die Polizei eine Autoschieberbande zerschlagen. Die Gruppe soll in Berlin Dutzende Fahrzeuge gestohlen haben. Steve Neuwirth, RBB 24.
Bei dem länderübergreifenden Einsatz sind am Morgen im Großraum Posen im Westen Polens 12 Wohnungen und andere Räume durchsucht worden. Nach Angaben der Berliner Polizei wurden 5 Verdächtige festgenommen. Die Männer haben laut Staatsanwaltschaft Autos im Raum Berlin mit gefälschten Nummernschildern nach Polen gefahren. Es gehe um mindestens 83 Wagen im Wert von fast 2 Millionen Euro. In Polen seien die Autos dann in extra dafür eingerichteten Werkstätten zerlegt worden.
In der Schweiz hat ein abgebrochener Gletscher Teile des Dorfes Blatten verschüttet. Auf Videos ist zu sehen, wie große Schuttmassen in einer Staubwolke ins Tal stürzen. Nach Angaben der Gemeinde wurden mehrere Häuser getroffen. Das Ereignis war seit Tagen erwartet worden. Die rund 300 Einwohner hatten das Dorf deshalb verlassen. Den Angaben zufolge wurde niemand verletzt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Abend, weitere Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen und Hagel. Zurzeit am Berliner Müggelsee 16 und in Perleberg 20 Grad. Nachts lockert es auf, Tiefstwerte zwischen 11 und 8 Grad. Morgen am Feiertag mal sonnig, mal wolkig bei bis zu 20 Grad. Die Zeit 19.34 Uhr. Um 19.34 Uhr der RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer wichtigen Meldung. Achtung, ein Falschfahrer auf der A11 Berlin-Stettin zwischen Werbelin und Rastplatz Wilmersdorfer Forst. Kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen, fahren Sie bitte äußerst rechts und überholen Sie nicht.
RBB 24 Inforadio Podcast.
Wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt.
So, los geht's. Das Bruttosozialprodukt ist zu niedrig. Die deutsche Wirtschaft hängt seit Jahren durch. Also fordert Bundeskanzler Friedrich Merz jetzt von den Deutschen, dass sie mehr arbeiten sollen. Eine aktuelle Studie, die stützt seine Forderung vermeintlich und besagt, in Deutschland wird weniger gearbeitet als in vielen anderen Ländern. Aber stimmt das? Korrespondent Hans-Joachim Viehweger aus dem ARD-Hauptstadtstudio ist Experte für die Themen Arbeit und Wirtschaft. Mit ihm checken wir heute drei Vorschläge, wie sich Arbeit in Deutschland ändern könnte. Und wir klären, was dran ist am Vorwurf, die Deutschen seien einfach zu faul. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Hallo Hans-Joachim.
Ja, hallo Viktoria.
Hans-Joachim, sind die Deutschen zu faul?
Ja, also so eine pauschale Aussage, die würde ich jetzt nicht treffen. Das beginnt ja schon damit, dass es in der öffentlichen Debatte oft nur um Erwerbsarbeit geht, also um bezahlte Arbeit, die sich dann ja in den Statistiken wiederfindet. Was ist, ja, ich frage einfach mal mit Papas oder Mamas, die sich um ihre Kinder kümmern, Menschen, die sich um ihre Eltern, die pflegebedürftig sind, kümmern, was mit denen, die ehrenamtlich arbeiten. Also nur weil da jetzt kein Preisschild dran gemacht ist, hat das ja doch einen Wert. Aber auch wenn es um die eigentliche Erwerbsarbeit geht, da muss man sich schon die verschiedenen Statistiken ganz genau anschauen. Jetzt fange ich mal mit einer Studie an, die diese These mit den faulen Deutschen in Anführungszeichen auf den ersten Blick zu bestätigen scheint. Da gab es eine Untersuchung vom Institut der Deutschen Wirtschaft, arbeitgebernah. Die Leute, die dort arbeiten, die sind natürlich in sich unabhängig, aber bezahlt wird das ganze Institut eben von der Wirtschaft. Mhm. Und die haben sich jetzt einfach mal angeschaut, wie ist das mit Menschen zwischen 15 und 64, wie lang die im Schnitt arbeiten, nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern. Und dann liegt Deutschland tatsächlich weit unten. Also klingt nach faul, ja. Mhm. Aber Vorsicht, das ist so ein Durchschnittswert, der sagt alles und irgendwie auch nichts. Ich hätte nämlich auch noch eine andere Statistik im Angebot, und zwar die offiziellen Zahlen von der Bundesagentur für Arbeit. Noch nie waren so viele Menschen in Deutschland erwerbstätig wie im vergangenen Jahr. Die Zahl ist auf einen Rekordwert von gut 46 Millionen gestiegen. Also von wegen faul, oder?
Wenn wir hier von der Arbeitszeit sprechen, dann geht's um die Anzahl der Arbeitsstunden pro Woche oder pro Jahr. Das blendet ja andere Parameter wie diesen Rekordwert an Erwerbstätigen in Deutschland erstmal aus.
Exakt. Und da stellt man eben fest, einerseits mehr Menschen arbeiten, aber der Durchschnitt von demjenigen, der arbeitet, der ist gesunken. Aber woran liegt das? Nun, wir haben in Deutschland in den vergangenen Jahren gesehen, dass der Anteil an Frauen, die in Erwerbsarbeit sind, also im Arbeitsmarkt aktiv sind, dass der gestiegen ist, aber eben in Teilzeit. Und das senkt dann wiederum die durchschnittliche Wochen- und Jahresarbeitszeit pro Person. Mhm. Zugegeben, das ist jetzt nicht der einzige Grund, aber eben ein ganz wesentlicher. Und jetzt kann man sagen, trau nie einer Statistik, wo du nicht ganz genau ins Kleingedruckte geschaut hast, aber eins würde ich unterm Strich schon noch sagen, wenn man alle Faktoren zusammennimmt, also Vollzeit, Teilzeit, Überstunden, aber auch Urlaub, Krankheit, dann liegen wir bei den Arbeitsstunden klar unter den Zahlen anderer Länder. Und das kann auf Dauer schon zum Problem werden.
Auch Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Arbeitszeit der Deutschen als Problem identifiziert.
Wir müssen in diesem Land wieder mehr und vor allem effizienter arbeiten. Ich habe das im letzten Jahr von dieser Stelle aus gesagt und da hat sich nichts geändert.
Um 19.39 Uhr der RBB 24 Inforadio, Verkehrsservice mit einer Entwarnung. Gute Nachrichten von der A11 Berlin-Stettin. Die Gefahr durch einen Falschfahrer zwischen Werbelin und Rastplatz Wilmersdorfer Forst besteht nicht mehr.
Ankurbelung der Wirtschaft ist.
Eine solch lange Phase ohne Wirtschaftswachstum haben wir in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nie erlebt. Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Wir werden deshalb alles daran setzen, Deutschlands Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs zu bringen.
Und da gibt es eben ein paar Themen, die dafür eine Rolle spielen. Natürlich Steuern, Abgaben, Energiekosten, aber eben auch Arbeitszeit. Und dass Merz dabei dann ja diesen Ausdruck
Work-Life-Balance
aufgegriffen hat, das hat mich schon ein bisschen gewundert. Das ist ja eigentlich seit gut 20 Jahren ein Schlagwort, das ja zunächst mal ja völlig berechtigt die Idee vermittelt hat, nämlich dass Arbeit eben nicht das ganze Leben ist und dass es auch der Arbeit hilft, dass es einen guten Ausgleich gibt, also durch Freizeit, durch Urlaub, durch Hobbys, durch ehrenamtliches Engagement und so weiter. Mhm. Ich habe jetzt auch, letzten Tage hat sich das nochmal verstärkt, dadurch, dass eben Carsten Linnemann, das ist ja der CDU-Generalsekretär, gesagt hat, bei vielen geht es jetzt gar nicht mehr oder so eine Debatte um Work-Life-Balance, sondern es klingt so nach Life-Life-Balance, also dass der Faktor Arbeit eben ganz herausfällt. Mhm. Also ich glaube, das ist der Hintergrund der Debatte, dass man sagt, wir haben ja sehr viel Fokus auf Freizeit, aber wo bleibt eigentlich die Arbeit? Und damit sind wir schon beim längerfristigen Thema Demografie, Altersstruktur, eben die Frage nach den Mitarbeitern. Das wird sicherlich ja eine der zentralen Herausforderungen für die Unternehmen in der kommenden Zeit. Nur mal zwei Zahlen, um das zu unterstreichen. In den kommenden 10 Jahren, da gehen etwa fast 20 Millionen Menschen in Ruhestand, ja in Rente. Aber nur 12,5 Millionen Menschen, Junge, kommen nach. Da klafft also eine Riesenlücke.
Ja, und demnächst, in den nächsten Jahren, gehen ja auch ganz viele von den sogenannten Babyboomern in Rente. Also die Menschen aus den geburtenstarken Jahrgängen. Und dann fehlen die auf dem Arbeitsmarkt. Also das ist ja so die Herausforderung, die es in den nächsten Jahren und Jahrzehnten geben wird, ne?
Ganz genau. Ein Problem für die Firmen, die Leute suchen, aber natürlich auch für uns als Gesellschaft. Ja, denn unsere Sozialversicherungen, die hängen ja am Faktor Arbeit. Stichwort Rente, ja. Was, wenn die Zahl der Erwerbstätigen sinkt und die der Rentner deutlich steigt? Meine Einschätzung ist, dass sich diese Debatte tatsächlich verschärfen wird. Wir haben ja zurzeit die Regelung, dass die Rente mit 67 greift. Und in einer Zeit, in der wir alle, was total super ist, ja länger leben, wird die Frage, können wir uns da leisten, genauso lang zu arbeiten, also aufs Leben gerechnet, wird einfach an Bedeutung gewinnen. Da reicht schon ein bisschen mathematisches Grundverständnis, um zu erkennen, naja, da muss man irgendwas machen.
Und da kommen Lösungsideen ins Spiel. 3 werden aktuell besonders diskutiert. Bevor wir da gleich einsteigen, lass uns einmal zum Start auf die wirtschaftliche Lage schauen. Wie steht Deutschland aktuell wirtschaftlich da?
Also wenn wir uns die deutsche Wirtschaft anschauen, da würde ich immer ein paar Dinge unterscheiden. Also ich fange immer damit an, dass ich sage, wir haben eine starke wirtschaftliche Basis. Da muss man nicht nur an die Großen denken, Siemens, BASF, Daimler, wen auch immer, ja, sondern gerade im Mittelstand, da gibt's viele Weltmarktführer, von denen man es oft nicht weiß. Man spricht das auch von Hidden Champions. Mhm. Also das darf man bei allen Sorgen um die Wirtschaft nicht übersehen, dass man auch die Wirtschaft jetzt nicht schlecht redet. Aber ja, es gibt akute Probleme. Das sieht man an solchen Zahlen, wie dass das Wachstum 2 Jahre lang negativ war. Jetzt könnte es sich ein bisschen besser werden, was die letzten Zahlen angeht.
Die deutsche Wirtschaft ist im 1. Quartal stärker gewachsen als bislang geschätzt. Von Januar bis März stieg das Bruttoinlandsprodukt um 0,4% zum Vorquartal. Zunächst hatte die Behörde in Wiesbaden mit einem Plus von 0,2% gerechnet.
Aber da gibt es dann gleichzeitig noch viele, viele Unsicherheiten, muss ich nur das Thema Trump und seine unberechenbare Zollpolitik an die denken. Mhm. Aber ein Problem sicherlich der Wirtschaft ist, es gibt so eine eklatante Investitionsschwäche. Also Unternehmen sagen, also wenn wir überhaupt investieren, was Neues wagen, und davon lebt ja Wirtschaft, dass man jetzt nicht nur das immer weitermacht, was man immer schon gemacht hat, sondern auch mal was Neues wagt, ja, mhm, dann machen wir das lieber in den USA oder in anderen Ländern oder na, zum Teil ja sogar in China oder wo auch immer. Ich habe zum Beispiel vor kurzem bei so einem Kongress mit einer Frau gesprochen, die begleitet Startups.
Da bräuchten wir einfach weniger Regulierung. Also wir haben sehr viel gute Grundlagenforschung, wir haben gute Ideen, aber die wandern
dann einfach ab, weil man vieles hier nicht so einfach machen kann.
Dabei spielt dann eben Bürokratie eine Rolle, Regulierung, die Dauer, wie lange zum Beispiel Genehmigungen dauern oder Planungsverfahren insgesamt. Und das ist eben nicht nur eine Frage von Geld, ja, das, sondern es ist oft auch eine Frage von Begeisterung, die dabei verloren geht. Und dass man dann sagt, okay, lass ich lieber bisschen eben, und da sind wir ja bei unserem Thema auch zur Frage, wie stark sind da die Regulierungen? Kann ich das mit ein bisschen mehr Arbeit organisieren? Wie kann ich durch mehr Flexibilität einfach auch Menschen gewinnen?
Und da sind wir wieder bei der Herausforderung, um die es in dieser Folge geht. Gesucht werden Lösungen, um die deutsche Wirtschaft anzukurbeln. Und da stehen in der aktuellen Debatte drei konkrete Vorschläge im Raum. Und diese drei Vorschläge, die schauen wir uns jetzt mal nacheinander an. Der erste Vorschlag, der kommt von der Union und von Friedrich Merz. Was haben die sich überlegt?
Das Wort zur Abgabe einer Regierungserklärung hat nun der Bundeskanzler, Herr Friedrich Merz.
Was Friedrich Merz will, das ist letztendlich in verschiedenen Bereichen, dass Menschen mehr arbeiten.
Mehr Freiheit, mehr Anreize für Engagement und eigene Anstrengung schaffen wir auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Leistung muss sich wieder lohnen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
CDU, CSU und SPD, die haben ja in ihrem Koalitionsvertrag einiges geschrieben zum Thema Arbeitszeit und da verschiedene Vorschläge gemacht. Ganz bekannt ist zum Beispiel, dass es sich für Rentner mehr lohnen soll, wenn sie zusätzlich noch was im Alter verdienen.
So werden wir etwa mit der Aktivrente freiwilliges Weiterarbeiten auch jenseits des 67. Lebensjahres ermöglichen.
Was die reguläre Arbeitszeit angeht, da ist die Idee von Friedrich Merz, und die steht so ein bisschen auch im Koalitionsvertrag, die Arbeitsrichtlinien, die sehen nicht so aus, dass man am Tag in der Regel nur 8 Stunden arbeiten darf.
Wir geben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und Betrieben mehr Flexibilität durch eine wöchentliche statt einer täglichen Höchstarbeitszeit.
Also nicht in der Regel 8 Stunden am Tag, sondern eben 40 Stunden in der Woche. Und wie das eben dann die Unternehmen aufteilen mit ihren Arbeitnehmern, das soll dann eben vor Ort geklärt werden. Kann eben heißen, an einem Tag 12, am anderen Tag nur 6 Stunden. Ich finde es interessant, dass da auch durchaus immer wieder Arbeitnehmer gibt, die sagen, das finde ich gar nicht schlecht. Ich finde das ganz gut sogar. Mhm. Ich weiß von Baustellen, da sind dann Arbeitnehmer vor allem aus dem Ausland, und die sagen, naja, lieber arbeite ich so Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, da klotze ich richtig ran, dann kann ich am Freitag schneller zur Familie fahren. Und es gibt jetzt ein Pilotprojekt einer Münchner Klinik, die macht zurzeit gerade einen Test mit der 4-Tages-Woche für Pfleger. Jetzt könnte man denken, 4-Tage-Woche, das ist doch genau das, was der Merz nicht will. Nein, die arbeiten weiter 40 Stunden, aber eben verteilt auf 4 Tage. Und nach dem, was ich da gelesen habe, ja, finden das viele Beschäftigte gut. Geht übrigens nur mit so einer Sondergenehmigung. Also in so eine Richtung könnte es diese Flexibilisierung nach der Vorstellung von Merz gehen.
Also es gibt Menschen, wie du sagst, die diese Flexibilisierung gut finden. Und generell erhofft man sich davon eine höhere Produktivität bei den Arbeitnehmerinnen, dass Ausfälle oder Krankheitstage besser aufgefangen werden. Und man verspricht sich je nach Auftragslage eine höhere Effizienz. Das heißt aber auch, es kann mal ein 12-Stunden-Tag werden. Wie schauen da Arbeitnehmervertretungen auf den Vorschlag dieser Flexibilisierung von Kanzler Merz?
Also an diesen Vorschlägen gibt es natürlich auch deutliche Kritik, gerade auch vom Deutschen Gewerkschaftsbund.
Schluss mit dem Gequatsche, dass die Menschen blau machen, faul sind, dass sie einfach mehr arbeiten müssen. Und deshalb sagen wir auch ganz klar, wir wollen 8-Stunden-Tag statt Hamsterrad. Und deswegen Hände weg vom Arbeitszeitgesetz.
Also Jasmin Fahimi, die Vorsitzende, sagt also, Hände weg von unseren Errungenschaften. Und da gibt's auch dann sogar noch mehrere Verbände, die eben gewarnt haben, ja, wenn wir jetzt täglich mehr arbeiten, dann hat das natürlich eventuell auch Auswirkungen auf den Gesundheitsschutz. Und beispielsweise sagt der Marburger Bund, das ist die Gewerkschaft der Klinikärzte, wollen wir wirklich von Ärzten behandelt werden, die immer länger auf den Beinen sind.
Also Vorschlag 1 lautet, für eine bessere Konjunktur die Arbeitszeit zu flexibilisieren, mit all der Kritik daran. Der zweite Vorschlag, der im Raum steht, der kommt von Michael Hüter. Das ist der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, das diese Studie zu den Arbeitszeiten veröffentlicht hat. Der hätte gerne, dass ein gesetzlicher Feiertag wegfällt, an dem dann alle arbeiten müssten. Was würde das bringen?
Wenn ich als Journalist einen Tag mehr arbeite, dann klar, dann kann ich mehr Beiträge produzieren. Wenn ich bei einem Pharmaunternehmen angestellt wäre und da arbeite ich einen Tag mehr, dann könnte ich mehr Medikamente herstellen. Also wir sagen, durch etwas mehr Arbeitszeit steigt auch das Bruttoinlandsprodukt. Klar, man könnte sagen, in etwa um 0,5%.
Ja, das Institut der Deutschen Wirtschaft, das hat das mal ausgerechnet. Streicht man einen Feiertag, dann könnte das Bruttoinlandsprodukt je nach Berechnungsmethode um so 5 bis 8,6 Milliarden Euro steigen.
Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das Thema Feiertag ist mit so vielen Emotionen verbunden, dass ich eigentlich nicht glaube, dass es dazu kommt. Man kann natürlich so ein bisschen provozieren mit dem Vorschlag und sagen, Achtung, Achtung, schaut mal auf das Thema Arbeitszeit. Aber am Schluss wird dieser Gedanke wohl eher zur Polarisierung der Debatte beitragen. Na, ich glaube, man sollte vielleicht auch die Debatte jetzt nicht kaputt machen durch Vorschläge, die so schwierig sind, dass sie eben so emotional aufwühlend sind und eben auch vielleicht zur Polarisierung beitragen.
Der dritte Vorschlag, auf den wir schauen wollen, der kommt wieder aus der neuen Bundesregierung.
Bundesarbeitsministerin Baas hat bessere Arbeitsbedingungen für Frauen gefordert. Der Bild am Sonntag sagte sie, die Arbeitgeber müssten die Arbeitswelt so gestalten, dass mehr Mütter in Vollzeit arbeiten könnten.
Der kommt von der neuen Arbeitsministerin Bärbel Baas. Die will, dass Eltern und damit vor allem mehr Frauen mehr Stunden Erwerbsarbeit leisten können. Mehr in Vollzeit statt Teilzeit gehen und dass dafür die Bedingungen geschaffen werden, zum Beispiel mehr Kinderbetreuung.
Es ist nicht nur so, dass alle gerne 45 Stunden in der Woche arbeiten, sondern ich glaube, man muss einfach, wenn man Beruf, Familie vereinbaren will, auch dazu kommen, dass man Angebote macht. Mhm. Wir haben einen Fachkräftemangel, wir haben einen Arbeitnehmermarkt, wie man so schön sagt.
Wenn wir eben gehört haben, die Tatsache, dass so viel weniger Arbeitsstunden geleistet werden, die wird vor allem darauf zurückgeführt, dass eben Menschen in Teilzeit arbeiten. Klingt das doch nach einem Vorschlag, der das Problem an der Wurzel packen könnte, oder?
Also auf alle Fälle ist es auch ein Thema, das im Koalitionsvertrag anklingt unter der Überschrift Arbeits- und Fachkräftesicherung. Man muss da unterscheiden zwischen denjenigen, die sagen, also ich bin mit meiner Teilzeit eigentlich ganz zufrieden. Das sind laut Statistischem Bundesamt etwa gut 50%. Und denjenigen, die sagen, naja, wenn es irgendwie ginge, dann würde ich schon mehr arbeiten wahrscheinlich. Da gibt es eine Untersuchung vom DIW, dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Das sagt also, 15% etwa der Menschen, die Teilzeit sind, denen wäre zum Beispiel über mehr Möglichkeiten bei der Kinderbetreuung oder auch flexiblere Arbeitszeiten schon geholfen. Soll heißen, da ist tatsächlich noch was drin. Zu viel sollte man sich vielleicht nicht davon erwarten, zumal manche, die mehr arbeiten, auch sehr schnell unser Steuersystem zu spüren bekommen. Wenn man nämlich etwas zusätzlich verdient, dann schlägt die Steuer, die ist ja progressiv, so nennt man das in der technischen Sprache, dann schlägt die Steuer ganz schön zu.
Es geht also auch darum, dass das, was ich durch mehr Arbeit auch verdiene, nicht aufgefressen wird davon, dass ich durch meinen höheren Verdienst dann auch in eine höhere Steuerklasse rutsche. Also Flexibilisierung der Arbeitszeit, ein gestrichener Feiertag und mehr Eltern raus aus der Teilzeit. Das sind die drei Vorschläge, die aktuell diskutiert werden. Alle haben eins gemeinsam, die Deutschen sollen mehr arbeiten. Wie kommt dieser Vorschlag an in Deutschland? Bei den vielen Menschen, die schon sehr viel arbeiten, die vielleicht auch ehrenamtlich tätig sind und alles irgendwie unter einen Hut kriegen.
Diejenigen, die sich nicht um 4:30 in der Früh mal in der U-Bahn treffe, die gerade auf dem Weg zur Arbeit sind und vielleicht noch ein bisschen verschlafen, die werden sich denken, wovon reden die da? Mhm. Ja. Gleichzeitig erlebe ich aber auch Menschen, und zwar sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber, die das Gefühl haben, also wir rackern uns ab und bei anderen schaut das ganz anders aus. Insofern ein differenziertes Bild, würde ich sagen. Eine individualisierte Gesellschaft mit unterschiedlichen Erfahrungen, unterschiedlichen Einschätzungen. Mhm. Aber es gibt eben auch ein Thema, was man sich generell anschauen muss. Das ist die Frage, wie entwickelt sich unsere Volkswirtschaft im Vergleich zu anderen? Und wenn wir besser bezahlt sein wollen, wenn wir mehr Urlaub haben wollen als andere, dann müssen halt unsere Produkte auch besser sein, entsprechend besser als die von anderen. Und da ist, glaube ich, was viele auch in der Zwischenzeit sehen, dass andere Länder da massiv aufgeholt haben. Also um es mal plakativ zu sagen, ja, die chinesischen Produkte, die sind in der Zwischenzeit oft genauso gut wie unsere, nur leider viel, viel billiger. Ja, mhm. Also insofern die Frage, ob wir mit den Bedingungen, die wir jetzt haben, und zwar individuell, also mit Arbeitszeit und mit dem, was auf dem Gehaltszettel steht, auf dem Lohnzettel steht, noch so weiterkommen. Ich glaube, die stellen sich schon einige und die stellen natürlich auch Ökonomen die Fragen, wie ist das mit Sicherung des Rentensystems, Sicherung der Sozialversicherungssysteme allgemein, wenn unsere Sozialversicherungssysteme auf dem Faktor Arbeit beruhen. Die Sozialversicherungen, die hängen ja am Faktor Arbeit. Sie werden allein daraus finanziert. Das ist ja ein Prozentsatz, den wir immer aus unserem Lohn zahlen für Krankenversicherung, für Pflegeversicherung, für Alters-, für die Rentenversicherung insbesondere. Und wenn sich da eben zeigt, dass dieser Faktor Arbeit insgesamt als Teil der Gesellschaft eben kleiner wird, dann wird es sehr schwierig, diese Sozialversicherungen auf Dauer gut zu finanzieren.
Das heißt, es wird immer schwieriger, unsere soziale Absicherung aufrechtzuerhalten, je weniger Menschen arbeiten. Und das Thema Arbeitszeit könnte auch aus sozialen Gesichtspunkten in den kommenden Jahren und Jahrzehnten immer drängender werden. Gleichzeitig kritisiert zum Beispiel Jan van Aken, Vorsitzender der Linkspartei, Friedrich Merz für seinen Vorstoß und spricht von einer extrem aufgeladenen Debatte.
Merz pöbelt jetzt was von Work-Life-Balance und mit diesem Gepöbel, da zündelt er wirklich irgendwie mit dem Feuer das Thema Arbeitszeit. Das ist so viel sozialer Sprengstoff da drin. Und ich merke und ich höre überall im Land, dass es richtig brodelt.
Wie bewertest du denn den Vorstoß von Friedrich Merz in dieser Hinsicht, also auch dahingehend, wie diese Debatte jetzt geführt wird?
Ja, wir haben auf der einen Seite eben diese, ich sag mal, eher wirtschaftlich fokussierte Debatte mit Blick darauf, wo kriegen wir heute die Arbeitsplätze her, wo kriegen wir es in der Zukunft her, wie machen wir das mit der Sicherung der Sozialversicherung. Mhm. Und wir haben diese Sicht eben von den Menschen, die tagtäglich sich abrackern und zwar eben nicht nur im Erwerbsleben, sondern eben auch zu Hause mit den Kindern, mit den pflegebedürftigen Eltern oder in vielen anderen Bereichen des Lebens. Und für die ist es natürlich auch eine Zumutung zu hören, stopp, wir sollen noch mehr arbeiten. Insofern treffen da einfach verschiedene Debatten aufeinander. Ich fürchte nur, oder ich denke, wir müssen diese Debatte aushalten mit den verschiedenen Erfahrungen und auch mit den verschiedenen Einsichten, die da sind. Ich fand es interessant, dass jetzt in vor wenigen Tagen jetzt Friedrich Merz seine Aussagen so ein bisschen, ja, ich sag mal, relativiert hat.
Mit 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance.
Der hat deutlich gemacht, wir können es nicht ganz so pauschal sagen, die Deutschen arbeiten zu wenig. Hat er auf dem Tag der Bauindustrie gesagt, es gäbe zwar in der Summe ein zu geringes Arbeitsvolumen, aber wir haben in Deutschland Gruppen, vor allen Dingen unter den Jüngern, die sehr, sehr viel arbeiten. Viele Menschen, die fleißig sind. Der hat auch das Thema Überstunden angesprochen. Also, das zeigt mir schon, dass er eben diese beiden Aspekte versucht aufzugreifen, die in die Debatte gehören. Wir müssen volkswirtschaftliche, ökonomische Fakten zur Kenntnis nehmen, können da nicht einfach sagen, die ignorieren wir. Und wir können aber auch nicht Menschen, die tagtäglich fleißig sind, egal ob es um 4:30 mit der U-Bahn fahren oder eben nach Deggendorf ins BMW-Werk gebracht werden, die einfach vor den Kopf stoßen und sagen, oh, ihr arbeitet zu wenig. Denn das ist ungerecht, genauso wie mit Blick auf diejenigen, die Care-Arbeit leisten oder eben ehrenamtlich sich engagieren. Also wir brauchen da ein gutes Miteinander zwischen ökonomischen Fakten und gleichzeitig auch Befindlichkeiten, emotionalen Befindlichkeiten. Denn es nützt uns nichts, wenn die Leute sagen, ihr Politiker, damit wollen wir nichts zu tun haben. Denn dann kann man nicht miteinander ins Gespräch kommen.
Hans-Joachim, vielen Dank dir.
Ja, gerne. Hat mir Spaß gemacht und ciao.
Hans-Joachim Viehweger aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin berichtet hauptsächlich über die Themengebiete Wirtschaft und Finanzen und alle aktuellen Entwicklungen rund um diese Debatte, die lest ihr auf tagesschau.de. Wir sind am Freitag wieder mit einer neuen Folge FKM für euch da und arbeiten morgen am Feiertag nicht. Am Freitag schauen wir dann gemeinsam in Richtung Ostkongo und erzählen euch, warum dort seit 20 Jahren Krieg herrscht und was unsere Smartphones damit zu tun haben. Folgt uns doch da, wo ihr jetzt diese Folge hört, dann verpasst ihr die Folge nicht und wir freuen uns. Autoren dieser Folge sind Lukas Waschbüsch und Max Stockinger. Produktion Timo Lindemann, Jonas Teichmann, Hanna Brünjes und Marie-Noel Zwieler. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns. Ciao.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Viel Geduld benötigen Sie noch auf der westlichen A10 Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Dreieck Werder und Lees dauert es vor der Dauerbaustelle bis zu 50 Minuten länger. Auf der südlichen A10 Richtung Dreieck Spreeau sind nach einem Unfall zwischen Königs Wusterhausen und Niederlehme die linke und die rechte Spur gesperrt. Sie benötigen hier bis zu 30 Minuten länger. Stadtverkehr Berlin. In der Innenstadt gibt es hier und dort noch ein paar Staus. Unter anderem rund um das Schlesische Tor, die Elsenbrücke und das Kreuz Schöneberg sowie auf den Umfahrungen der maroden Wuhlheidebrücke. In Neukölln ist die Hermannstraße wegen einer Demonstration bis 22.30 Uhr zwischen Flughafen und Herfurtstraße in Richtung Britz gesperrt. Aktuell ist zur S-Bahn wegen eines technischen Defekts an einem Bahnübergang in Strausberg verkehrt die S5 zwischen Westkreuz und Strausberg sowie zwischen Strausberg und Strausberg Nord nicht.
RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Vor 2,5 Wochen war Bundeskanzler Merz in Kiew. Heute kam der ukrainische Präsident Selenskyj zum Gegenbesuch nach Berlin. Merz kündigte an, dass Deutschland die Ukraine künftig noch stärker unterstützen werde. Konkret mit weiteren Militärhilfen in Höhe von 5 Milliarden Euro. Damit soll künftig auch die Produktion weitreichender Waffensysteme in der Ukraine angekurbelt werden.
Zugeknöpft wird nur für das Bild. Die Stimmung zwischen Merz und Selenskyj alles andere als steif. Herzlich nimmt der Bundeskanzler den ukrainischen Präsidenten mit militärischen Ehren in Empfang. Eine Premiere für Merz und der erste Staatsgast hat Redebedarf. Er hofft, dass Deutschland weiter Waffen liefert, auch den Marschflugkörper Taurus. Dazu sagt Merz nichts vor den Kameras, aber er verspricht:
Wir wollen lang weitreichende Waffen ermöglichen. Wir wollen auch gemeinsame Produktion ermöglichen. Und wir werden über Details nicht öffentlich sprechen, sondern wir werden die Zusammenarbeit intensivieren. Aber wir werden vor allem darum bemüht sein, die ukrainische Armee mit allen Möglichkeiten auszustatten, die ihr wirklich die Möglichkeit gibt, das Land erfolgreich zu verteidigen.
Noch am Nachmittag unterzeichnen die Verteidigungsminister beider Länder eine Erklärung. Deutschland will den Bau weitreichender Waffen in der Ukraine mitfinanzieren. Noch in diesem Jahr könnte eine große Stückzahl produziert werden. Und diplomatisch will Berlin Moskau weiter zu einer Waffenruhe drängen. Die Ukraine fordert, Russland müsse endlich einlenken. Und damit das tatsächlich geschieht, muss man auf Russland jeden möglichen Druck ausüben, damit sie die Folgen dieser Handlungen verstehen. Deswegen müssen die Sanktionen verstärkt werden. Die Verlängerung des Krieges muss schmerzhaft für Moskau sein. Für eine Zukunft nach dem Krieg plant Merz eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit der Länder, etwa in den Bereichen Energie und Landwirtschaft. Auch wenn die Simultanübersetzung nicht sofort funktionierte heute, der Ton zwischen den beiden Politikern ist freundschaftlich.